ARD.
Am Mikrofon Knut Kortzen und ich freue mich, an diesem Büchermontag mit dem Autor Ralf Nestmeier gleich reden zu können. Der Nürnberger ist einer der meistgelesenen Reiseführerautoren hierzulande und er schreibt auch Krimis, die in Frankreich spielen. Sein neuester heißt Glutroter Luberon. Außerdem geht es um Nicole Seiferts Buch über die bisher wenig beachtete Geschichte der Schriftstellerinnen innerhalb der Gruppe 47. Und wir unternehmen zusammen mit Oliver Schlaut eine müllphilosophische Deutschlandreise.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Mit Paulo Coelho ist sie nicht verwandt, soweit wir wissen. Flavia Coelho, 53 Jahre alt, aus Rio de Janeiro, lebt seit langem schon in Paris und singt Billy Django.
Ele é assim, sem paciência, e dá na cara de quem quiser bater nos inocentes. Mamãe lhe deu experiência, cresceu na rua, no Novo Oeste, puxa gatilho, ferro, Billy Django. Billy Django, Billy Django, Billy Django, Billy Django, Billy Django, Billy Django, Billy Django. Irmãos na causa, irmãos na luta, índio no mapa, tendo que correr.
Discórdia.
Billy Django von Flavia Coelho. Es ist ein Schotte, der sich den Périgord als Handlungsort für seine Krimis ausgeguckt hat. Martin Walker lässt also in dieser französischen Region seinen Chef de Police, Bruno Courage, ermitteln. Beim einstigen deutschen Verleger Jörg Bong, der sich das Pseudonym Jean-Luc Banalek gegeben hat, ist es die Bretagne, in der dessen Krimis spielen. Und beim deutschen Autor Ralf Nestmeier ist es die Provence, in der sein Kapitän Olivier Malbec Mordfälle aufzuklären versucht. Gerade ist der jüngste Provence-Krimi von Ralf Nestmeier erschienen, Glutroter Luberon. Und ich freue mich, dass mir Ralf Nestmeier jetzt aus dem Studio Franken zugeschaltet ist, denn der Nürnberger ist nicht nur ein famoser Krimi-Autor, sondern auch einer der marktführenden Reisebuchautoren in Deutschland. Grüß Gott, Herr Nestmeier.
Ja, guten Tag, Herr Kortzen.
Der französische Regio-Krimi scheint also fest in ausländischer Hand zu sein. Wie kamen Sie eigentlich darauf, Ihre Krimis, es sind ja mittlerweile 4, Roter Lavendel, Die Toten vom Mont Ventoux, späte Rache im Luberon und jetzt eben Glutroter Luberon, wie kamen Sie auf die Idee, Ihre Krimis dort in der Provence anzusiedeln?
Und ja, die Provence ist schon seit langem sozusagen eine Lieblingsregion von mir, die ich schon in jungen Jahren bereist hatte. Und ich habe dann 1996 meinen ersten Provence-Reiseführer im Michael Müller Verlag veröffentlicht gehabt und überarbeite diesen Reiseführer also regelmäßig, alle 2 bis 3 Jahre. Mittlerweile sind wir, glaube ich, in der 12. Auflage. Und dazu kam dann noch ein eigener Côte d'Azur-Reiseführer, ein Haute-Provence-Reiseführer, ein Marseille-Reiseführer, ein Südfrankreich-Reiseführer. Also ich bin dort sehr häufig unterwegs und kenne deswegen natürlich diese ganze Landschaft dort sehr gut. Und so lag es für mich dann irgendwie sehr nahe, dass der Ermittler in der Provence unterwegs ist.
Mit der Provence verbindet man natürlich die großen violetten Lavendelfelder, aber auch diese in warmem, ockerfarbenen Ton gehaltenen Häuser, die einem auch gleich vom Cover Ihres neuen Buches entgegenstrahlen. In den Ockersteinbrüchen, den Ockerminen der Provence spielt Ihr neuer Fall ja auch unter anderem. Das ist ja eine literarisch sehr fruchtbare Landschaft, wenn man daran denkt, dass Ihr 1942 bis 1944 in ihr ein gewisser Samuel Beckett gelebt hat. Und das muss sehr einprägsam für Beckett gewesen sein, denn er hat die Gegend in seinem berühmtesten Theaterstück in Warten auf Godot verewigt. Mit welchem Satz nämlich?
Da leuchtet alles so rot, lautet dieser Satz.
Und das kann ihn ja nur als Schriftsteller selbst gefallen haben, dass so jemand wie Beckett dort auch eine gewisse Zeit seines Lebens verbracht hat.
Genau, also er hat natürlich da im Untergrund in der Resistance gelebt gehabt und hatte natürlich da jetzt keine leichte Zeit, eher eine beschwerliche Zeit. Er hat teilweise natürlich auch, was dann so über sein Leben, was man weiß, dort auch drunter gelitten gehabt in diesen Jahren, hat aber dort weitergearbeitet und weitergeschrieben, eben unter anderem seine Idee zu Warten auf Godot ausgebrütet.
Und darin heißt es dann eben, da leuchtet doch alles so rot, das sagt Wladimir zu Estragon. Beckett lebte seinerzeit, Sie haben es gesagt, knapp 2 Jahre unter erschwerten Bedingungen dort, verdingte sich bei der Weinlese. Wie lange halten Sie sich für Ihre Recherchen dort in der Provence auf?
Ja, also wenn ich für Reiseführer recherchiere, so ungefähr 3 Wochen, bevor ich dann meistens dann wieder eine Zeit lang in Deutschland eben bin und dann erneut hinfahre, weil wenn ich jeden Tag dort unterwegs bin, mir verschiedene Sachen, Hotels, Restaurants oder Sehenswürdigkeiten ansehe, dann tritt bei mir so nach 3 Wochen, weil ich da ja auch samstags und sonntags arbeite, so eine Art Ermüdungsfaktor ein und dann reicht es mir dann irgendwann auch wieder. Teilweise auch dahingehend bedingt, wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich ja auch immer jeden Tag dann in der Regel an einem anderen Ort, in einem anderen Dorf und esse dann immer quasi nahezu jeden Abend alleine in einem Restaurant und auf Dauer ist das auch ein bisschen ermüdend.
Der Fall, den Ihr Kapitän Olivier Malbec aufzuklären hat, das ist ein mysteriöser Leichenfund in einer Borie, einer alten Steinhütte. Eine junge Frau wird dort ermordet aufgefunden. Und ich finde, Sie schaffen es sehr gut, in Ihrer Handlung immer wieder Erläuterungen zu Land und Leuten, zu Kulturgeschichte der Landschaft auch einzuflechten. Also zum Beispiel, was es mit diesen Borie eigentlich auf sich hat, was auch mit diesem Zisterzienserkloster oder mit jener Künstlerkolonie im weltentrückten Berg. Trovac. Ich habe mich beim Lesen der kulturhistorischen und kulinarischen Exkursionen gefragt, ob da der Krimi-Autor Ralf Nestmeier nicht dem Reiseführer-Autor Ralf Nestmeier Konkurrenz macht, wenn er seinen Ermittler in feinen und ja auch realen Restaurants zum Beispiel Platz nehmen lässt.
Nein, das denke ich, keine Konkurrenz mache ich zu meinen Reiseführern. Das ist halt nur so, dass meistens bei diesen Regionalkrimis, die eben in Frankreich spielen, natürlich die Landschaft auch so einer der Hauptdarsteller ist. Und da wird natürlich von der Landschaft viel berichtet und erzählt. Viele Leser nehmen das ja als Urlaubslektüre mit und bekommen dann teilweise auch Anregungen bei so einer Krimilektüre, wo sie mal hinfahren könnten. Und man bekommt natürlich, oder versuche ich jedenfalls, den Leuten eben, wie Sie schon sagten, Hintergründe zu erläutern zu dem Thema Ockerbrüche. Wie hat diese Ockerbrüche entstanden und andere Themenkomplexe, dass man das so en passant nebenbei erfährt.
Also es gibt auch ein paar echte Geheimtipps, das darf ich verraten. Das ist wirklich Urlaubslektüre im Wortsinne, gute Unterhaltung und dann auch noch mit dem ein oder anderen Hinweis auf gute Lokale. Ihre Krimi-Kollegin Simone Buchholz, die hat mir mal erzählt, dass sie durch einen Pub in Glasgow, den sie in einem ihrer Krimis erwähnt hat, diesen zu einem Anlaufpunkt für deutsche Schottland-Touristen hat werden lassen. Ist Ihnen das bei Restaurants in der Provinz durch Ihre Krimis auch schon gelungen?
Ich hatte jetzt bisher keine direkten Rückmeldungen, dass ich das so sagen könnte. Es gibt zwar mal ein paar so Querverbindungen, aber jetzt so richtig würde ich jetzt eher sagen, nein, das gelingt mir dann vielleicht teilweise eher mehr mit den Reiseführern, wenn natürlich da bestimmte auch da nochmal Restaurant-Tipps oder kleinere Unterkünfte, Chambre-d'Hôtes, als Tipps gehypt werden von mir und mit einem längeren Text, dann kriege ich dann schon die Rückmeldung, dass da sehr, sehr viele Deutsche auch hinkommen.
Eines verbindet Ihren Polizisten Olivier Malbec mit der eingangs erwähnten Hauptfigur bei Martin Walker. Beide sind ausgemachte Gourmets und schätzen gutes Essen wie den guten Tropfen. Wie würden Sie Ihren Ermittler Olivier Malbec beschreiben? Was ist das für ein Typ?
Ja, er ist also ein bisschen auch ein, sagen wir, Einzelgänger. Er ist geschieden und hat jetzt aktuell quasi, hat sich so langsam entwickelt im Laufe der letzten zwei Büchern, hat eine Beziehung jetzt zu zwei Frauen zeitgleich, die allerdings davon wissen, also jetzt nicht irgendwie, dass er dann die eine mit der anderen betrügt, sondern er ist so ein bisschen, würde ich jetzt mal so ein Suchender, kommt ursprünglich aus Paris, ist dann seit langen Jahren, er ist aufgrund mit seiner ersten Frau, ist er dann gefolgt in die Provence und dort heimisch geworden und hat sich dort jetzt auch vor ein paar Jahren ein Haus gekauft, was er noch am Renovieren ist.
Sie erzählen, Herr Nestmeier, am Rande ja auch immer wieder etwas über die gegenwärtige französische Gesellschaft in Ihren Kriminalromanen mit. Einer der Polizisten sympathisiert zum Beispiel offen mit Marine Le Pens Rassemblement National. Eine andere Polizistin ist eine nicht praktizierende Muslima. Ist der Krimi für Sie auch ein Medium, um etwas über die französische Gesellschaft zu erzählen?
Ja, klar, selbstverständlich versucht man natürlich dann auch solche aktuellen Bezüge immer wieder einfließen zu lassen. Und das soll ja jetzt nicht nur in so einer Bilderbuchwelt spielen, sondern soll ja auch das reale Frankreich sozusagen abbilden. Und da haben eben natürlich auch die Politiker der Rechten über 30% wählen in der Provence, wählen Marine Le Pen, in manchen Bezirken sogar über 50%. Und das kann man ja auch nicht ausblenden.
Die Provence, auch das ist ein Problem, ächzt in ihrem Krimi nicht allein unter einer großen Hitze-, Welle- und Dürreperiode. Der Klimawandel lässt grüßen. Sie ächzt auch unter einem großen Strom und Ansturm von Touristen, die sich da dicht an dicht durch die pittoresken Dörfer drängen. Inwiefern ist Overtourism auch dort in der Provence mittlerweile ein eminentes Problem?
Ja, das ist durchaus in manchen Orten natürlich schon ziemlich heftig. Also wo Roussillon gehört schon auch dazu, wo sehr, sehr viele Touristen oder Gord hinkommen, wo man kaum mehr einen Parkplatz in der Hochsaison bekommt. Also ich persönlich bin dann immer sehr froh, wenn ich im Mai oder also in der Nebensaison dort unterwegs sein kann, weil es dann doch wesentlich entspannter ist als im Juli und August, wenn auch alle Franzosen Urlaub machen, hat man dort schon. Es gibt aber auch ganz viele, viele Dörfer im Hinterland, die da jetzt nicht unbedingt unter dem Ansturm wirklich leiden. Es gibt natürlich dann auch immer die Problematik der Zweitwohnsitze, wie in vielen dieser schönen Regionen, dass diese Dörfer dann im Winter oft sehr verlassen sind. Da gibt es dann kaum mehr ein Geschäft, was offen hat, weil natürlich dann auch viele Ferienhausbesitzer eben nur die Sommermonate dort verbringen.
Ralf Nestmeyers äußerst empfehlenswerter neuer Krimi Glutroter Luberon ist soeben im Emons Verlag erschienen für 14 Euro. Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch, Herr Nestmeier.
Ich danke Ihnen.
J.J. Cale war das mit Call Me the Breeze. Wenn es um die Geschichte der Gruppe 47 geht, dann fallen in verlässlicher Regelmäßigkeit die Namen von Peter Handke, Günter Grass und Marcel Reich-Ranitzky, aber nahezu nie die von Renate Rasp, Margarete Elisabeth Hohoff oder Barbara König. Und doch waren auch sie Mitglieder dieser legendären Schriftstellervereinigung, die sich nach dem Jahr ihrer Gründung 1947 benannte. Ihre Zusammenkünfte waren so etwas wie Hochämter des kritischen Diskurses in einer von vielen als engstirnig empfundenen Nachkriegsgesellschaft. Die Gruppe 47 ist früh zu einem Mythos ihrer selbst geworden. So erinnerte sich Jahrzehnte später Barbara König an ihre Teilnahme an der Gruppe 47-Tagung 1950 in Kloster Inzigkofen, an die Lesung auf dem sogenannten elektrischen Stuhl Hans-Werner Richters und an die Abende in der männlich dominierten Gruppe 47.
Fürchterlich arrogant, dieser Richter. Kaum, dass er mir die Hand gegeben hat, was denkt sich der? Und die Lesungen, was für ein Ritual. Da stehen vorne im Saal zwei Sessel mit einem Tischchen dazwischen. Auf dem linken sitzt totenbleich der Autor, auf dem rechten sitzt Richter, wie ihm der Name passt, ungerührt, kalt. Er sagt, wir fangen an, klatscht in die Hände und wirft einen Dompteurblick über die Reihen, der auch den letzten Schwätzer zum Schweigen bringt. Die Meute duckt sich, der Dichter liest. Das ruft dann gemischte Gefühle auf. Jedenfalls ging das so ein, zwei, drei Stunden mit viel Trinken und Rauchen. Dann fingen sie an, lauter zu sprechen und zu lachen, dann zu tanzen und dann lachten und tanzten sie bloß noch. So kam es mir wenigstens vor, weil ich selber nur tanzte und lachte, mit diesem tollen Überlebensgefühl in mir. Und dann wurden sie ausgelassen und einige von ihnen wurden ziemlich aggressiv, amourös. Und was mich betrifft, so wurde ich ziemlich aggressiv, defensiv. Mir ging das zu schnell. Ich lernte ja gerade erst ihre Namen. Aber ernst wurde gar nichts und gelacht wurde weiter. Und irgendwann gegen Morgen schlitterten die Herren Dichter dann auf den Fußabstreifern, die vor den Zellentüren liegen, die langen Klostergänge hinunter und johlten dazu. Auch jetzt um 3:30 kommen noch welche an meiner Zellentür vorbei. Deshalb kann ich auch so lang in mein Tagebuch schreiben, weil an Schlaf sowieso nicht zu denken ist.
Erinnerungen der Schriftstellerin Barbara König. Exakt solche überlieferten Schilderungen des aggressiv-amorösen Verhaltens der männlichen Gruppe 47-Mitglieder mögen die Autorin und Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert veranlasst haben, in ihrem Buch »Einige Herren sagten etwas dazu«, die Autorinnen der Gruppe 47 mal die weiblichen Teilnehmer und deren bisher unterbeleuchtete Erlebnisse innerhalb der Schriftstellervereinigung in den Blick zu nehmen. Günter Keindelsdorfer hat das Buch gelesen.
Die Gruppe 47, eine ins Linksliberale gewendete Show-Wie-Truppe aus ehemaligen Lanzern und Flakhelfern. So präsentiert sich die berühmte Autorenvereinigung nach der Lektüre von Nicole Seiferts Studie vor dem geistigen Auge des Lesers, der Leserin. Frauen seien von den prominentesten Proponenten des deutschen Nachkriegsrealismus vor allem als Tanzpartnerinnen geschätzt worden und erst in zweiter Linie, wenn überhaupt, als schöpferische Individuen, so Seiferts Befund. Die Hamburger Literaturwissenschaftlerin bietet eine Unzahl von Belegen für diese ihre These auf. Das beginnt schon beim literarischen Programm, an dem sich die Gründungsgeneration der Gruppe 47 orientiert hat. Seifert schreibt:
Hemingway gehörte zusammen mit anderen US-amerikanischen zeitgenössischen Autoren wie John Steinbeck, Tom Wolfe und William Faulkner zu den Vorbildern, an denen sich die frühe Gruppe 47 ausrichtete. Eine Literatur, die an Ereignissen und erzählbaren Tatsachen orientiert war, schweigsame Außenseiter porträtierte und deren Gefühlswelt tabuisierte. Eine sehr männliche Poetik also, aus der die Lebenswelt von Frauen von vornherein ausgeschlossen war.
Wenn Autorinnen in der Gruppe 47 akzeptiert wurden, stellt Nicole Seifert fest, so entsprachen sie in aller Regel dem Typ zurückhaltende, schüchterne Schönheit. Namentlich angeführt werden diesbezüglich Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger. Dieser Frauentyp, integrationsbereit und scheinbar schutzbedürftig, so Seiferts Diagnose, wurde von Hans-Werner Richter und Co. nicht als Konkurrenz empfunden. Große Autorinnen waren Bachmann und Eichinger dennoch. Die Hamburger Literaturwissenschaftlerin würdigt in ihrem Buch aber nicht nur die beiden berühmtesten Vertreterinnen der Gruppe 47, sondern auch all die anderen Frauen, die in den 20 Jahren ihres Bestehens vor der Gruppe aufgetreten und oft genug auch durchgefallen sind. Ingrid Bacher und Ilse Schneider-Lengiel, Christa Reinig und Elisabeth Plessen, Gisela Elsner, Helga M. Nowak und Gabriele Wohmann, deren Texte von männlichen Kritikern oft als privatistisch und damit belanglos abgetan wurden. Die Einladungspolitik des Gruppenhäuptlings Hans-Werner Richter charakterisiert Nicole Seifert mit sanfter Süffisanz.
Es wurden vergleichsweise wenige Frauen eingeladen, vor der Gruppe 47 zu lesen, aber Autorinnen waren durchaus willkommen und ihre Texte wurden angehört. Es wurde allerdings mehr mit den Autorinnen gefeiert, als dass sie gefeiert worden wären.
Die Gruppe 47, in ihren Anfängen der Kahlschlag-Literatur der Nachkriegszeit zugerechnet, fühlte sich einem antifaschistischen Grundkonsens verpflichtet. Das stellte auch niemand in Frage. Zugleich war manches durchaus problematisch. Die Literatur des Exils fand bei den Tagungen der Gruppe ebenso wenig Berücksichtigung wie die sogenannte innere Emigration. Nicole Seifert setzt sich in ihrer ebenso profunden wie detailgesättigten Studie mit den kritikwürdigen Aspekten der Gruppe 47 auseinander, ohne die Verdienste der Vereinigung grundsätzlich in Frage zu stellen. Sie waren halt letztlich auch nur biedermännische Oldschool-Sexisten, die meisten 47er, auch wenn sie sich als linksintellektuelle Weltmänner präsentierten. Nachts, wenn die Lesungen absolviert waren, musste sich so manche Schriftstellerin übergriffiger Annäherungsversuche von Seiten brünftiger Kollegen erwehren. So hat es Hans-Werner Richter in seinen Erinnerungen beschrieben. Die Autorin Elisabeth Plessen erinnerte sich später an den Ungeist der Zeit.
Die Frauen waren eigentlich freiwillig. Sie hatten den Mund zu halten und mit ins Bett zu gehen. Dagegen gab es keinen Aufstand.
In mancherlei Hinsicht denkwürdig blieb die Tagung der Gruppe 47 im Jahr 1952. Nachdem Ilse Eichinger der Gruppenpreis für ihre Spiegelgeschichte zugesprochen worden war, lud der Intendant des Nordwestdeutschen Rundfunks zu einem Empfang ins Hamburger Rundfunkhaus. Anschließend bat man die Vereinigte AutorInnenriege zu einer Party. Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann kamen mit und fanden sich in einem Hamburger Bordell wieder. So etwas empfand man damals, schreibt Nicole Seifert, als pariserisch.
Günter Keintelsdorfer war das über Nicole Seiferts Buch. Einige Herren sagten etwas dazu. Die Autorinnen der Gruppe 47 erschienen ist es bei Rowohlt für 24 Euro. Hier ist Diana Ross, die einstige Leadsängerin der Supremes, mit ihrem Song More Today Than Yesterday.
Spend time with you. Oh, I springtime's just a day away. Cupid, we don't need you now, be on your way. I thank the Lord for love like ours that grows ever stronger. And I always will be true. I know you feel the same way too. Oh, I love you more today than yesterday. But not as much as tomorrow. I love you more today than yesterday. But only half as much as
Sie hören Bayern 2, das Büchermagazin. Diana Ross war das. Ob Städteshopping, Inselhopping oder Fernreisen, wir sind real oder digital stets unterwegs. Natürlich wissen wir, dass man ab Mitte des 19. Jahrhunderts via Dampfschiff und Eisenbahn in ferne Länder aufbrechen konnte, falls man das nötige Kleingeld dazu hatte. Doch wie war das im Mittelalter? Da gab es die Kreuzritter, die unter erheblichen Strapazen ins Heilige Land und nach Jerusalem aufbrachen. Aber das war es dann doch schon, oder? Der britische Mediävist Anthony Bale hat akribisch in öffentlichen Bibliotheken, Archiven und hinter Klostermauern geforscht, um in seinem neuen Buch Reisen im Mittelalter unterwegs mit Pilgern, Rittern und Abenteuern eines zu zeigen. Reisende im Spätmittelalter, das meint in etwa die Zeit von 1300 bis 1500, konnten sich auf gut organisierte Städte mit Herbergen und Gasthäusern verlassen. Ebenso auf Häfen und auf Schiffstypen wie die Karavelle mit ihren vier Segelmasten. Andreas Trojan hat Anthony Bales Buch gelesen. Andreas, wer oder was trieb eigentlich die Menschen des späten Mittelalters dazu, ihre europäische Heimat zu verlassen und Abenteuerexpeditionen in ferne Länder zu unternehmen?
Naja, mal sicherlich auch mal die Neugier. Das ist mal eine ganz wichtige Sache. Du hast gerade die Kreuzzüge angesprochen. Das kommt bei Anthony Bale ein bisschen vor, aber man müsste das vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon sagen. Es gab nach unserer Zählung 7 Kreuzzüge, die sicherlich brutal und gewalttätig waren. Das ist gar keine Frage. Aber man hat in dieser Zeit, in diesen Jahrhunderten, muss man sagen, einfach auch mit dem Orient Kontakt aufgenommen. Was nichts anderes heißt, man hat die Kultur ein bisschen kennengelernt und man hat Handelswege aufgebaut. Also seit diesen Kreuzzügen, so absurd es klingen mag, haben wir auch Handelsbeziehungen. Und das sind die einen natürlich Handelstreibende, die es in die fernen Länder, außereuropäische Länder treibt. Dann sind es natürlich auch Diplomaten. Man hat von Fürstenhöfen zu anderen Fürstenhöfen, also außereuropäischen Fürstenhöfen, Diplomatie aufgenommen. Das ist auch logisch. Und dann gab es aber noch einen Punkt, und das sind die Pilger, Mönche und Nonnen. Da spielt der Glaube natürlich eine große Rolle.
Wer nach Rom oder gar nach Jerusalem pilgerte, hatte sicher einige Sünden im Gepäck, die sie oder er gerne loswerden wollten. Spielte der eigene Glaube beim Reisen die wichtigste Rolle dann?
Naja, ich würde nicht sagen die wichtigste, aber eine gewichtige. Man muss sich das so vorstellen, man konnte zu heiligen Städten pilgern. Und wenn man dort war, konnte man einen Ablass für seine Sünden erhalten. Da muss man gar nicht mal so weit gehen. Also gehen ist gut, gehen ist es schon weit, zum Beispiel nach Aachen. Ja? Aachen war so eine heilige Stätte, Karl der Große liegt dort begraben, da drum. Allerdings, wenn wir von München nach Aachen zu Fuß gehen, ist es auch ein Weg, sage ich jetzt einmal. Aber natürlich galten andere Städte viel wichtiger, zum Beispiel Rom. Ja? Und Anthony Bale führt, das ist total lustig, auf einer Seite an, was in den Reiseführern damals drinnen stand, in welcher Kirche man welche Ablässe erhält. Ja? Und ich habe bei meinem Leben mal meine lässigen Sünden zusammengezählt. Ich würde ja gleich den Petersdom erwähnen. Ja? Das ist klar. Ja? Aber man konnte das machen und natürlich eine noch viel größere Sündenvergebung war die Reise nach Jerusalem, die heilige Stadt.
Reisen ist auch heute nicht immer ein Vergnügen, wenn man an die Streiks bei der Deutschen Bahn oder beim Flugpersonal auch denkt. Doch damals war das alles sicher noch viel strapaziöser und auch gefährlicher natürlich. Wie gingen solche Reisen vonstatten?
Naja, das hängt ein bisschen vom Geldbeutel ab. Es gab tatsächlich, du hast das schon erwähnt, was, das fand ich auch sehr erstaunlich, das wusste ich so nicht, auf den Wegen zu diesen heiligen Städten, sei es jetzt Aachen oder auch Rom, egal was, ja, eine Menge an Gaststätten. Du hast das schon erwähnt. Und das ist deswegen erstaunlich, weil man annimmt erst, dass mit der Eisenbahn so richtig das Gaststättenwesen funktioniert. Das stimmt überhaupt nicht. Auch hier ging es darum, wer hat einen besseren Geldbeutel, der konnte sich ein Einzelzimmer mieten. Wer andere musste im Saal schlafen. Aber was wirklich interessant ist, wenn man nach Jerusalem aufbrechen wollte, gab es mehrere Häfen, die wichtig waren. Das ist zum Beispiel Genua und aber ganz besonders Venedig. Venedig auch deswegen, weil sich schon wegen den Kreuzzügen hier der meiste Verkehr nach dem Orient entwickelt hat. Und was ich auch nicht wusste, Venedig hatte eine strikte Regelung. Man musste, um überhaupt ein Schiff besteigen zu können, einen Geleitbrief haben, aber was noch viel wichtiger war, ein Gesundheitszeugnis. Das klingt jetzt echt absurd. Aber wenn wir uns daran erdenken, dass das Mittelalter mit der Pest extrem schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann ist es klar, Venedig hatte sogar eigene Inseln vorgelagert, die für Pestkranke vorgesehen waren. So, dann waren auch die Preise für Speisen, für Pasta, Schutter und so weiter geregelt und das Glas Rotwein, das dazu gehört. Ja. Aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war eigentlich dann, wenn man das Schiff bestiegen ist, nämlich diese berühmte Karavelle, die du genannt hast. Und die Enge auf dem Schiff war so groß, das war brutal. Ich möchte, wenn ich darf, einen Adeligen zitieren, der darauf ein Gedicht geschrieben hat. Das ist sehr lang. Ich habe aber nur 4 Zeilen. Aber ich glaube, diese 4 Zeilen sagen genau das, wie es dort war. Ich zitiere. Wo es nach Fürzen und Blähungen stinkt und manches von den menschlichen Eingeweiden sinkt und niemand sich vorsieht vor menschlichen Winden, der Ekel bringt dir die Sinne zum Schwinden. Ich glaube, jetzt kann man sich ganz gut vorstellen, wie das so auf ein Schiff nach Jerusalem, wie es dort war.
Seit den Kreuzzügen, Andreas, gewann der Handel zwischen Europa und dem Orient, du hast es vorhin schon angedeutet, enorm an Bedeutung. Seitdem, später gelangten dann auch Handelsreisende über die auch heute bekannte Seidenstraße bis nach Persien, Indien und China. Was erwarteten die Europäer von ihren Reisen und was erwartete sie ihrerseits dann in der Fremde?
Also ich glaube, die Sache mit Jerusalem ist klar. Das ist einfach eine Sündenvergebung. Ja. Aber natürlich gab es auch weiterhin Austausch mit den osmanischen Fürsten. Man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel bei dem Kreuzzug mit Richard Löwenherz also einen engen Kontakt mit dem Sultan Saladin gegeben hat. Also es gab eine richtige Korrespondenz und man hat später, das war eine große Erneuerung, den Sultan Saladin als Seigneur bezeichnet, also als einen europäischen moralischen Adeligen. Und da hat sich viel gewandelt. Das ist die eine Seite. Aber es gab natürlich, in Anthony Bales Buch kommt nicht nur das vor, sondern auch die Reisen auf der sogenannten, wir sagen es heute noch, Seidenstraße. Also da gelangten dann vornehmlich Händler und Diplomaten nach Persien, Indien und China. Ich glaube, wir alle kennen die Reisen von Marco Polo, der dann über Jahre hindurch dem mongolischen Herrscher Kublai Khan gedient hat. Weniger bekannt, aber auch interessant ist der russische Handelsreisende Afanasi Nikitin, den es bis nach Indien und Persien trieb. Und solche Reisen waren natürlich nicht so, dass man dort angekommen ist, ein paar Pfötchen geschüttelt hat und dann wieder abgefahren ist. Man blieb dort Jahre, Jahrzehnte. Das heißt, man hat als Europäer dann dort kennengelernt, wie funktioniert das, wie leben die dort, was sind ihre moralischen Vorstellungen, was essen die, wie viele Frauen haben sie etc. etc. Ja. Und die Berichte von Marco Polo und von diesem Nikitin waren deswegen für die Europäer so wichtig, weil sie dann begriffen haben, aha, außerhalb des christlichen Europa gibt es auch Hochkulturen, ich nenne das jetzt mal so, und die leben so und so und wir können nicht einfach sagen, wir sind nur das Gelbe vom Ei.
Der berühmte Blick über den Tellerrand. Nun hast du das Buch gelesen. Welchen Eindruck hinterlässt die Lektüre bei dir?
Also es ist auch teilweise sehr witzig geschrieben. Also ich habe ja gerade dieses, also er, Er zitiert ja nicht umsonst diesen Adeligen, der da am Schiff in Jerusalem ist. Es ist auch zum Teil sehr witzig geschrieben. Es ist gut übersetzt, ja? Aber man kann es gut lesen. Und das Wichtigste für mich, wenn man sich mit dem Mittelalter ein bisschen auseinandersetzen will, wir haben sehr viel über die Reisen und die Lebensbedingungen der Kreuzritter. Da gibt es eine Menge Literatur. Aber dass es ein Buch gibt und dass sich ein Mediävist auseinandersetzt mit eigentlich, wie waren die Reisen normal? Also wir erfahren nichts über Kreuzzugskämpfe oder so irgendetwas. Das kommt gar nicht vor, ja? Sondern wie sind normale Menschen gereist? Und er hat ja zum Beispiel sogar eine britische Adelige dabei, diese Beatrice Latrell, die 1350 nach Rom gebildet ist, weil sie so, man nimmt an, so Ende 30 war und kein Kind bekommen konnte. Und da fährt man sehr gut, die ist nicht Hochadel, aber die hat so einen kleinen Hofstaat, den sie da mitnimmt. Ja, auch bewaffnete Männer, die sie im Notfall verteidigen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Überfälle gab es dauernd. Ja. Und da erfährt man sehr, sehr gut und er hat extrem gut recherchiert, wie die Leute damals, ich sage es jetzt mal von Diplomaten, Adeligen, aber bis zum einfachen Mönch und zur Nonne dahin gereist sind.
Soweit Andreas Trojan über Anthony Bells Buch Reisen im Mittelalter, unterwegs mit Pilgern, Rittern, Abenteurern. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Karin Hielscher. Es ist bei S. Fischer erschienen für 28 Euro. Und hier kommt jetzt Musik von Alicia Keys.
Shining bright, you know. Oh, yeah, oh, no. Light it, light it, light it, light it, light it up. Put it in the air and let it go. Oh, yeah, oh, no. Can you feel the love now? You feeling a buzz now? Never gonna calm down. Piece it all together. Nights like this, they belong in a Guinness. Like this, never wanna finish. Don't wait for the endless start, the beginning. Better to be alive than just to be living. Na 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 na. Na 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 na.
Collider, lighter, 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 lighter scope. Everyone looking high and low. Ah, yeah, ah, no. You're moving, 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 moving way too slow. I think I got that antidote. Ah, yeah, ah, no. Huh. Can you feel the love now? I'm feeling a buzz now. Never wanna come down. Piece it all together. Nights like this, they belong in a Guinness. Nights like this, never want them to finish. Don't wait for the end, let's start a beginning. Better to be alive than just to be living. Come on. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Don't wait for the end, let's start a beginning. We'll be right back.
better to be alive than just to be living.
Alicia Keys auf Bayern 2. Wir produzieren so viel Müll wie keine Generation jemals zuvor. Und doch leben wir im saubersten Alltag seit Menschengedenken. Unsere ganze Müllwirtschaft ist darauf ausgerichtet und ausgelegt, den Müll verschwinden zu lassen. Wir werfen weg, wir schließen den Deckel der Tonne und einmal die Woche ist sie wie von Zauberhand dann wieder leer. Aus den Augen, aus dem Sinn. Der Philosoph Oliver Schlaut hat sich die Hände schmutzig gemacht und sich auf eine müllphilosophische Deutschlandreise begeben. Dabei hat er gigantische Abwasserkanäle besucht und scheinbar schlafende Kastoren ebenso. Immer mit dem Ziel, der drastischen Lebenswirklichkeit unserer zu müllenden Lebensform ins Auge zu blicken. Friedrich Müller hat das Buch gelesen.
Philosophen arbeiten am liebsten am Schreibtisch. Dort liest es sich gut, es riecht nach Papier und nach Kaffee. Wir hingegen befinden uns gerade in einer Tierkörperverwertungsanlage. Hier werden Schlachtabfälle angeliefert, zerkleinert und sterilisiert, dann getrocknet und als Brennmaterial an ein Zementwerk geliefert. Und hier stinkt's.
Typischer Verwesungsgeruch. Ja, aber was ist das? Und das habe ich versucht herauszufinden, ja, und habe versucht, es zu schreiben, habe versucht, dem auf den Grund zu gehen, wie setzt sich dieser Geruch eigentlich zusammen, und musste feststellen, dass unsere Sprache gar nicht die richtigen Vokabeln hatte. Und das schien mir ein tiefer liegendes Problem anzuzeigen.
Tiefer liegende, gar existenzielle Probleme sind natürlich genuines Metier der Philosophie. Deshalb hat der Philosoph Oliver Schlaut sich auf eine Reise begeben, mitten hinein in unseren Abfall, vor allem aber auf die Suche nach Bildern und Begriffen, die unsere Vorstellung von dem prägen, was wir als Müll bezeichnen. Was er dabei findet, ist zum Teil ganz konkret, die Augen, Ohren und Geschlechtsteile von Schlachttieren in der Verwertungsanlage etwa. Deren typischer Verwesungsgeruch erinnert an Aromen, die wir vom Lauch kennen oder vom Kohl, aber auch an Spuren von Rosenduft und Brotgeruch. Das zur Vorbereitung, denn am Ende werden wir alle auch selbst einmal so riechen.
Wir sind halt diese Wesen, die endlich sind und die auch mit ihrem animalischen Körper halt auch einfach eine dreckige Seite haben. Ja, eine dreckige Seite, die wir in unserer heutigen Zivilisation verleugnen. Ja, wir wollen sauber sein, in sauberen Wohnungen leben, in einem gepflegten Körper leben, uns täglich duschen und die Haare waschen. Aber diese saubere Welt ist eben auch genau die Welt, die den ganzen Müll produziert.
Wie spezifisch der Müll unserer Industriemoderne ist, macht Schlaut vor allem dort deutlich, wo der Abfall so abstrakt ist, dass man ihn rational kaum zu fassen bekommt. In Bitterfeld zum Beispiel, dem Zentrum der Chemieproduktion in der ehemaligen DDR. Oberflächlich blühende Landschaften. Die Braunkohletagebaue wurden zu Seen geflutet, in den Wäldern gibt es heute wieder Wölfe und Wildschweine. Doch im Untergrund bewegen sich Chemikalien durch die Grundwasserströme. Etwa 5000 verschiedene Substanzen, die aus den ehemaligen Deponien ausgespült wurden und die sich über die nächsten Jahrtausende weiterhin freisetzen werden. Toxisch, krebserregend, vor allem aber kann kein Wissenschaftler der Welt sagen, wie sie miteinander reagieren, wo sie wieder auftauchen werden und wann.
Und es gehört zur Wahrheit dieses Mülls, dass wir ihn niemals mehr loswerden. Sei das der chemische Müll, sei es das CO2 in der Atmosphäre, sei es der hochradioaktive Müll, den wir am Fließband produzieren, ohne dass ein Land der Welt eine echte Lösung für die Endlagerung parat hätte. Es ist eine Realität, die wir geschaffen haben und die eine Randbedingung für das Leben aller künftigen Generationen darstellen wird. Ein Erbe, welches wir nicht ausschlagen können.
Schlaut versucht in seinem Buch nun, Begriffe für dieses Erbe zu finden. Seine Reiseziele dienen ihm dafür als Denkanstöße, von denen aus er abstrahiert. In Bitterfeld leiht er sich den Begriff des epistemischen Objekts. Unsere Technik bringt nicht nur völlig neue Waren hervor, sondern auch völlig neuen Müll. Dessen Eigenschaften sind zuerst unbekannt und unscharf, bevor sie mit wiederum neuen Techniken bearbeitet werden müssen. Von Karl Marx borgt Schlaut sich die Rede vom Riss, den die Industriemoderne im Stoffwechsel zwischen menschlichen Wirtschaften und den Naturgesetzen des Lebens hervorgerufen habe. Schlaut teilt Marxens Diagnose, dass dieser Riss unheilbar sei und schreibt deshalb auch zwei Begriffe ab, die den Mülldiskurs bisher dominieren.
Sehen Sie, Recycling und Endlagerung von Müll, es sind ja nur zwei Variationen ein und derselben Vision, nämlich der Vision einer Wirtschaft, die von der Natur getrennt ist. In der Endlagerung versuchen wir, die Giftstoffe von der Natur zu trennen. Wir müssen sie von der Biosphäre trennen, weil sie hochgiftig sind. Aber im Recycling tun wir nichts anderes. Wir versuchen, Stoffströme zu schließen in einer menschlichen Wirtschaft, die von der natürlichen Umwelt vollkommen isoliert ist. Und beides funktioniert nicht. Vielleicht haben wir eine Katastrophe bereitet, die inzwischen schon nicht mehr abwendbar ist.
Schlauts Buch möchte ein Gegengewicht sein zum großen Narrativ des Technofix. Zur Vorstellung nämlich, dass die Technik uns schon retten wird, während wir unser Leben ungestört weiterführen können. Vor allem aber ist es eine akribisch argumentierte Einladung, unseren Müll nicht länger zu verleugnen, das alte Gegensatzpaar von Natur und Kultur zu beerdigen und zu akzeptieren, dass der Müll überall um uns herum ist. Wir werden mit ihm leben müssen. Wir können unser Erbe nicht mehr ausschlagen.
Friedrich Müller war das über Oliver Schlauts Müllphilosophische Deutschlandreise, die unter dem Titel Zugemüllt bei C.H. Beck erschienen ist für 22 Euro. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Rose Ausländer. Gewusst hat's Franziska Meifert aus Pendling. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach einer Figur aus einem weltberühmten Theaterstück. Erraten Sie, wer hier ins Taxi steigt?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen?
Wart schon.
Ach, du wieder. So ein Gestank. Wo hast denn du die Nacht verbracht?
Im Grab.
Graben.
Da hinten. Du stinkst übrigens nach Knoblauch.
Ja, ist gut für die Nieren. Und jetzt?
Warten wir. Er hat gesagt Montag.
Sicher.
Donnerstag?
Ich mach mal den Motor aus wegen der Abgase.
Wenn er sich gestern Abend vergebens herbemüht hat, dann kannst du dir wohl denken, dass er heute nicht kommt.
Weiß man's.
Schweigen wir ein wenig? Ja?
Meinetwegen.
Lauschiges Plätzchen.
Nicht dein Ernst, oder?
Heitere Aussichten.
Der Baum da hat auch schon bessere Tage gesehen.
Sollen wir uns aufhängen?
An so einem Ast? Da hätte ich kein Vertrauen.
Du könntest doch versuchen.
Versuch's?
Nach dir.
Du zuerst.
Warum?
Weil du leichter bist als ich.
Gerade darum.
Verstehe ich nicht.
Wenn der Ast dich aushält, riskiere ich nichts.
Bin ich wirklich schwerer als du?
Ich weiß das nicht. Die Chancen stehen 1:1.
Also, was machen wir?
Gar nichts. Das ist sicherer.
Dann warten wir eben.
Ja.
Bis wir genau Bescheid wissen.
Andererseits wäre es vielleicht besser, das Eisen zu schmieden, bevor es eiskalt ist.
Horch mal.
Ich höre nichts.
Psst, sei still.
Oh, du hast mir Angst eingejagt.
Ich hab gedacht, da war was.
Nur der Wind im Schilf.
Hat er nicht weggeschrien?
Ich habe Hunger.
Magst du eine gelbe Rübe?
Hast du nichts anderes?
Ich müsste noch ein paar weiße haben.
Gib mir eine gelbe.
Bitte sehr.
Danke. Aber das ist eine weiße.
Also, ich hätte geschworen, dass es eine gelbe ist. Wart, da haben wir noch eine. Geh sparsam damit um.
Und wenn wir uns jetzt aufhängen würden?
Womit denn?
Hast du ein Stück Kordel?
Nein.
Hier ist mein Gürtel.
Der ist zu kurz.
Du ziehst an meinen Beinen.
Und wer zieht dann an meinen?
Ach ja.
Morgen könnten wir uns auch noch aufhängen, wenn's unbedingt sein muss.
Es sei denn, er käme.
Und wenn er kommt?
Sind wir gerettet.
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Das war das Büchermagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.